Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtige in Christus. Wir alle stellen uns ja regelmäßig die Frage, wie werde ich heilig? Was ist überhaupt die Heiligkeit aus christlich-katholischer Sicht? Wir wissen ja, schon im Alten Bund wurde angedeutet und angezeigt, seid heilig, weil ich, euer Gott, heilig bin. Im Alten Bund, wegen der ganzen Unvollkommenheiten, hat er der Gedanke des Wohlstandes, der Macht, eine stärkere Rolle gespielt. Christus hat die richtige Hierarchie der Werte eingebracht, aber diese Andeutung, die klar formuliert worden ist, aber nicht so intensiv aufgenommen worden ist von den Menschen, weil sie anders tickten, ihre Mentalität war anders. Und so hat er es präzisiert und betont und hervorgehoben. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was ist Heiligkeit? Nun, da gibt es sicher verschiedene Gesichtspunkte und man kann von verschiedenen Seiten herangehen. Im Normalen würden wir allgemein sagen, ja, heilig ist eben den Willen Gottes erfüllen. Stimmt es? Ja, es stimmt. Den Willen Gottes erfüllen. Die anderen sagen eben, Heiligkeit bedeutet eben die Hingabe zu vollziehen, die totale Hingabe zu vollziehen. Ja, es stimmt. Die Dritten sagen, naja, Heiligkeit hat mit Demut und mit Bescheidenheit zu tun, mit der Ehrfurcht vor Gott und der Erkenntnis der eigenen Schwäche und der eigenen Niedrigkeit. Somit bedeutet Heiligkeit auch Gebet, Hingabe, Hinwendung an den allmächtigen, barmherzigen Gott. Und das stimmt natürlich auch alles, hundertprozentig. Ich möchte heute Ihnen einen Gesichtspunkt auch anbringen, einen Hinweis, was Heiligkeit unter anderem auch bedeutet. Und das Interessante ist, durch bestimmte Umstände habe ich jetzt im letzten Jahr verstärkt mich eben auch dem Alten Testament zugewandt. Und gerade die ersten Bücher der Schöpfung, also Genesis, da manchmal hast du genauso den Eindruck, da ist jedes Wort nicht überflüssig. Oder anders formuliert, kein einziges Wort ist überflüssig. Und es ist wert, dass man sich dem zuwendet, um zu verstehen, was genau ist damit gemeint. Und auch mit dem Hinweis heute, den ich geben möchte, auf der Grundlage des Alten Testamentes, geht es um die genaue, präzise Formulierung der inspirierten Texte. Sie sind inspiriert worden, auch das Alte Testament. Man muss es richtig auslegen, richtig verstehen, aber es hat seine große und tiefe Daseinsberechtigung. Und wir wissen ja, die Kirche, die insgesamt arbeitet ja gern mit Vergleichen. Eben das Alte ist die Ankündigung des Neuen. Eben das ist noch nicht vollkommen, aber es wird darauf hingewiesen, dass es jemals erfüllt werden soll, vervollkommnet werden soll und richtig praktiziert und gelebt werden soll. So haben wir eben, beim Paulus ist das ganz deutlich, der alte Adam und der neue Adam. Es ist eben der Adam, der die Sünde gebracht hat in diese Welt durch seine falsche Entscheidung und eben die ganzen Konsequenzen, die wir als Folgen der Erbsünde bezeichnen. Und es gibt den neuen Adam, der es richtig gemacht hat, der eben Ja gesagt hat zum Willen des Vaters und dann auf diese Weise am Kreuz Sühne geleistet hat und im Übermaß der Liebe den Mangel an Liebe wieder gut gemacht hat. Aber es gibt eben auch den Vergleich und wir sagen die erste Eva und die zweite Eva. Die Mutter Gottes ist so gesehen die zweite Eva, die auch das korrigiert, was die erste Eva verbockt hat. Und sie hat doch eine ganze Menge verbockt. Und das ist ganz interessant, diesen Vergleich zu ziehen. Und wenn wir zum Beispiel genau darauf achten, wie die Formulierungen sind, bitte vertrauen Sie sich jetzt meiner Führung an, versuchen Sie gedanklich mitzugehen, diese Wege. Es ist interessant, als der liebe Gott das erste Elternpaar erschaffen hat, wie uns berichtet im Buch Genesis, da hat er ja auch er wollte sie testen, er wollte sie prüfen, hat er ja einen Baum der Erkenntnis im Paradies stehen. Und eben, da heißt es ganz genau im zweiten Kapitel Genesis, Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und pflege. Doch gab Gott, der Herr, den Menschen folgendes Gebot. Zitat Beginn. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, bist du dem Tod verfallen. Zitat Ende. Das lassen wir auf uns wirken. Wir kennen diese Stelle. Und dann wird berichtet, wie Gott die Frau erschaffen hat, die Gehilfin für den Adam. Das muss uns jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht weiter interessieren. Aber dann heißt es eben, dass die Schlange an die Frau herangetreten ist und sagte, Zitat, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Korrekte Wiedergabe der Worte Gottes. Du sollst von diesem Baum nicht essen. Und das wiederholt die Schlange korrekt als Zitat. Hat er wirklich euch gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau antwortete der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen. Nur bezüglich der Früchte des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott befohlen. Davon dürft ihr nicht essen, ja nicht einmal anrühren, sonst müsst ihr sterben. Fällt Ihnen was auf? Die Eva hat angefangen zu fantasieren, etwas hinzuzudichten. Gott hat gesagt, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Eva hat gesagt, Gott hat uns gesagt, wir dürfen von diesem Baum nicht essen und wir dürfen ihn nicht einmal berühren. Mit welchem Recht hat sie das erfunden? Und die geistliche Auslegung dieser Stelle, die Exegeten verweisen darauf hin und sagen, die wollte frommer erscheinen, als Gott es nahegelegt hat. Sie hat gespielt. Sie wollte sich präsentieren. Sie hat es noch strenger dargestellt als das, was Gott gesagt hat. Das, was Gott gesagt hat, war ihr irgendwie nicht hinreichend. Sie wollte sich frommer präsentieren. Schaut mal, ja nicht mal berühren. Ja, ich habe es nicht mal berührt. Schau mal, was für eine großartige, heiligmäßige Person ich bin. Das ist dieses künstliche Hinzudichten, sich frommer darstellen, als Gott es gebietet. Und dann ist das nicht mehr Frömmigkeit, dann ist das Eigenwille, Eigensinn, was Eva hier an den Tag gelegt hat. Und man bedenke, diese Problematik ist schon bei dem ersten Elternpaar aufgetreten, bevor sie die Sünde getan haben. Das scheint jetzt so eine Kleinigkeit zu sein. Und man liest darüber hinweg, und ich habe bisher auch einfach so darüber hinweg gelesen, bis ich durch einen Hinweis, der mir gemacht worden ist oder den ich aufgefangen habe, hingeschaut hat. Es stimmt. Und das Ganze eben sich rausreden, sich irgendwie, das hat mit all dem zu tun, was wir heute mit künstlicher Frommelei bezeichnen, was wir kennen. Man möchte sich besser in Szene setzen und man möchte sozusagen noch mehr ausmalen, was das Göttliche ist, um eben zu sagen, schaut mal, wie fromm ich bin. Und diese ganze Linie lässt sich auch ja auch verfolgen beim Adam, auf seine Art und Weise. Er war nicht zufrieden und einverstanden mit dem, was Gott ihm gesagt hat. Und wie wäre die Entscheidung oder die richtige Reaktion gewesen von Adam? Ja, jetzt, wir kennen ja, wie es dann weitergegangen ist. Die haben von dieser Frucht des Baumes gegessen. Wir nehmen gewöhnlicherweise an, sein Apfelbaum gewesen. Davon ist hier überhaupt nicht die Rede. Aber volkstümlich sagen wir ein Apfelbaum, ja. Aber hier wird von keinem Apfelbaum gegessen, sondern von einem Baum. Egal. Von der Frucht dieses Baumes haben sie gegessen und dann sind ihnen die Augen aufgegangen und so weiter und so fort. Und dann stellt Gott sie zur Rede. Ruft dann Adam und sagt, du hör mal, was habt ihr hier veranstaltet? Was habt ihr hier gemacht? Warum habt ihr nicht meinen Willen befolgt? Warum habt ihr das Gebot übertreten? Und was wäre jetzt die richtige Reaktion des Adam gewesen? Was man sagt, jetzt hast du es verbockt, aber sei Mann und steh insofern dazu, dass du um Vergebung bittest. Das Vernünftigste oder das Richtige wäre jetzt gewesen, oh lieber Gott, ja, ich hab's verbockt. Verzeih mir. Verzeih mir, ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Bitte lass es eben nicht an meinen Kindern dann ausbaden oder lass sie nicht darunter leiden oder was weiß ich was. Verzeih mir, gib mir zweite Chance. Nein, nein, der Adam, der schlaue Kerl, meinte er sei schlau, hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir das gesagt. Er hat es auf die Frau geschoben. Das ist aber ein Gentleman, das ist aber eine ehrliche Haut. Die ist schuld, ich weniger. Also bestraft sie, nicht mich. Hier sehen wir wieder eben nicht das ehrliche Annehmen des göttlichen Gebotes. Das ist vielleicht das Oberthema, sondern eben die Spielchen. Die Eva hat dann sich frommer darstellen wollen durch diesen eigenwilligen, eigenmächtigen Zusatz. Das scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber das ist eine ganze Welt. Das ist bei ihr Ausdruck ihrer schon damals vorhandenen, anscheinend falschen Einstellung, nicht hinreichenden Einstellung, eben eine Einstellung der mangelnden Heiligkeit. Und jetzt nehmen wir den Kontrast zur Mutter Gottes. Die Mutter Gottes, das Mädchen, die Jungfrau Maria, war ein junges Mädchen. Man nimmt an, sie war so um die 14 Jahre, als der Erzengel Gabriel zu ihr kam. Und er hat gesagt, naja, es ist der Wille Gottes, du sollst die Mutter des Erlösers werden, die Mutter des Messias. Und sie war völlig überrascht. Sie hat mit so etwas gar nicht gerechnet. Warum? Weil wir annehmen, und viele spricht dafür und dient auch als klarer Hinweis und sogar Beweis, dass sie das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt hat. Eben der erste Fall, der uns im Alten Testament überhaupt bekannt ist. Dort haben die Frauen im Gegenteil den stillen Traum gehabt, vielleicht wird einer meiner Söhne dann der künftige Messias, das wäre eine Riesenauszeichnung gewesen für die Eltern und für die ganze Familie. Und Maria sagt dann, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das ist diese berühmte Stelle. Also wir sehen hier, Maria wollte nur erfahren, oh lieber Gott, ich habe dir doch meine Jungfräulichkeit geweiht. Nichts gegen die Ehe, aber ich habe verstanden, für mich ist die Berufung im jungfräulichen Stand dir zu dienen. Bei den anderen ist anders, alles in Ordnung. Aber bei mir scheint es jetzt so zu sein. Und jetzt kommst du und sagst, ich soll Mutter werden. Wie? Ich habe dir doch gelobt und du hast das angenommen, dass ich mit einem Mann nicht zusammenkomme, um Kinder zu bekommen. Das ist eine sehr legitime Frage. Das war kein Zweifel an der Vorsehung Gottes, sondern nur bitte, erklär's mir bitte, damit ich nur verstehe, was genau passieren soll. Und der Erzengel Gabriel gab ihr ja eben die entsprechende Erklärung und hat gesagt, ja, die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deswegen wird auch das eben heilig sein, was aus dir geboren wird. Und wie ist dann die Reaktion? Sie hat nicht etwas hinzugedichtet. Sie hat nicht irgendwie manipuliert die Worte des Erzengels Gabriels, sprich die Worte Gottes, sondern wo sie verstanden hat, was genau der Wille Gottes ist, hat sie gesagt, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Eva hat sich, wie gesagt, im Kontrast anders verhalten. Sie wollte frommer erscheinen, jetzt salopp formuliert. Sie wollte sich in Szene setzen, Maria überhaupt nicht. Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Ich beuge mich, dein Wille geschehe. Mit all dem eingeschlossen, was sie dann in der Zukunft erwartet hatte. Und wir sehen hier, die Mutter Gottes hatte eine andere Einstellung. Sie hat auf diese Weise auch da wieder repariert, wieder gut gemacht, auf ihrer Ebene, was Eva falsch gemacht hat. Wie Christus die Schuld Adams gesühnt hat und den totalen Gehorsam, eben wie wir am Karfreitag ja sehen, an den Tag gelegt hat. Und auf diese Weise hat er, weil er wahrer Gott ist, hat er auch die Erlösung bewirken können. Die Sühne der menschlichen Schuld vor Gott. Und die Mutter Gottes, wenn man sich so überlegt, es wird uns berichtet in den Evangelien, als Jesus geboren wurde, diese ganze Begebenheit dann mit der Beschneidung, mit der Darstellung im Tempel und so weiter. Und dann ist ein Sprung, bis zum 12-jährigen Alter Jesu, wo sie zum Tempel gehen, wo sie Christus verlieren. Und mit 12 Jahren war Christus eben Jesus verpflichtet, eben die Pflichten eines männlichen Israeliten zu erfüllen in Bezug auf den Tempeldienst und so weiter. Und dann ist wieder ein Bruch. Und dann hören wir über die nächsten 18 Jahre überhaupt nichts. Erst im Alter von 30 Jahren tritt Jesus öffentlich auf. Irgendwann mal in der Zwischenzeit ist der heilige Josef heimgerufen worden. Und Jesus und Maria waren dann so gesehen allein. Jesus wurde ein Halbwaise. Und jetzt über diese Zeit wird uns nichts berichtet. Aber die Mutter Gottes war schon vorher, hatte sie diese edle Einstellung. Aber was während dieser 18 Jahre gelaufen ist, das muss eine solche Anreicherung an Weisheit, an Verstehen, an Demut, an Hingabe bei der gebenedeiten Jungfrau, der allerseligsten Jungfrau Maria, der Mutter Christi, der Mutter Gottes, sich vollzogen haben, dass wir das gar nicht einmal erahnen können, welch ein Tiefgang der Gottesbeziehung in ihr angewachsen ist. Und das hat offensichtlich, war die ganze Vorbereitung auf das, was folgen musste und gefolgt ist, dann auch der Leidensweg Christi. Und wiederum, eine jede Mutter würde klagen, und die Mutter Gottes hat auch geweint, sie hat auch Trauer empfunden. Aber wir hören während dieser ganzen Zeit keinen einzigen Vorwurf an den Himmel. Warum lässt du das zu? Das ist für uns Menschen doch natürlich zu sagen, warum? Ich verstehe nicht, ich begreife es nicht. Ja, mein Kind ist doch unschuldig. Die Mütter unter uns. Wie würden Sie reagieren? Unvorstellbar. Aber doch nicht mein Kind und nicht doch so schlimm. Kein einziges Wort der Mutter Gottes. Nicht, weil sie schlechte Mutter gewesen wäre und keine Empfindungen hatte. Aber sie hatte verstanden, wer ihr Sohn ist und wie der Heilsplan Gottes ist. Und während dieser 18 Jahre des täglichen Gebetes nicht zu Jesus, sondern mit Jesus, was das bedeutet haben musste bei ihr, können wir nur erahnen, diesen Tiefgang. Und so hat auch die Mutter Gottes diesen Gehorsam praktiziert, wie es ja in der Heiligen Schrift bei Paulus heißt, Er ist gehorsam geworden bis zum Tod, Christus. Sie hat auf der menschlichen Ebene auch diesen Gehorsam erbracht. Und für sie war es am allerschwierigsten, weil ein Stück von ihr, ihr eigenes Kind, dieses Leid durchmachen musste. Aber ich will damit sagen, offensichtlich haben auch diese, besonders diese 18 Jahre, mit 12 hat ja Jesus ausdrücklich gesagt, ja, wusstet ihr nicht, dass ich im Den sein muss, was meines Vaters ist. Dürfen wir jetzt davon ausgehen und vermuten, die nächsten 8 Jahre hat er kein einziges Wort über das Himmelreich gesprochen, doch überhaupt nicht, wenn er mit 12 solche weisen Worte sagt. Da hat er ja auch in der Folge im täglichen Umgang mit seinen Eltern, im täglichen Arbeiten, Beten, Hoffen, sich sehnen, doch das auch ihnen mitgeteilt. Und hier sehen wir eben, wie die Mutter Gottes eben das lebensmäßig, nicht nur mit frommen Worten, aber vor allem lebensmäßig das korrigiert hat, was Eva an Falscheinstellung hatte. Also sie war nicht eben diese gespielte Frömmigkeit, wie bei uns Menschen ja, an uns ja immer wieder diese Versuchung herantritt. Wer kennt nicht die Versuchung? Man muss ihr nicht erliegen, aber wir kennen ja die Versuchung, sich frommer darzustellen, sich in Szene zu setzen, um zu sagen, schaut mal, wie fromm ich bin, also Applaus, Applaus, ich würde es ja eigentlich verdienen. Oder wir erheben insgeheim Ansprüche. Wir sagen, naja, ich habe das und das gemacht. Warum werde ich jetzt beschimpft? Warum werde ich kritisiert? Es ist ungerecht. Es ist sehr legitim, darauf hinzuweisen, dass das und jenes ungerecht ist. Aber trotzdem, es soll nicht eine Rebellion sein. Und hier sehen wir, ich möchte uns jetzt kein schlechtes Gewissen einreden, sondern es nur ein gedanklicher Hinweis auf eine Situation und vielleicht können wir dann auch davon profitieren. Nicht diese Zusätze, nicht auf andere schieben, sondern den Willen Gottes annehmen und letztendlich im Endeffekt als Endergebnis sehen wir, Heiligkeit bedeutet, den Willen Gottes anzunehmen, ohne auch nur einen geringsten Versuch zu unternehmen, ihn zu manipulieren. Auf die eine oder andere Weise, wie Maria es angenommen hat, Hand aufs Herz. Diese Tiefe, wer von uns ist dazu fähig? Niemand. Aber das soll unser Ideal sein, auf welches hin wir arbeiten sollen. Und das ist die beste Vorbereitung für alle Prüfungen, die vielleicht noch anstehen sollten in unserem Leben. Die Heiligkeit beginnt nicht nur in großen Taten, durch große Taten. Man muss zuerst zu diesen sogenannten großen Taten befähigt sein. Und das beginnt im Stillen. Wie Jesus und Maria 30 Jahre lang, aber jetzt möchte ich besonders diese 18 Jahre lang hervorheben, wo Jesus ein im Sinne des Alten Testamentes ein erwachsener Israelit war, mit allen Pflichten und Rechten. Und wie es da im Haus zu Nazareth zugegangen sein muss, das soll eben unsere Aufgabe sein für das geistliche Leben, dass wir das versuchen auch. Alles Große wird im Stillen, in der Gottbeziehung, der Gotthingabe geboren. Und dass auch wir, wenn wir Sorgen haben, wenn wir schauen, was manche Leute, die besonders reich sind und die Macht haben, mit der ganzen Menschheit womöglich vorhaben. Das ist ein anderes Thema, aber jeder versteht, was gemeint ist. Der erste Schritt muss sein, sich dem Heiland zuzuwenden, sich niederzuknien und wie Maria mit Jesus Austausch der Seelen haben, sich die Hingabe praktizieren, sich ihm auszuliefern, ihn ständig ihn bitten, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Und das ist die Grundlage, das ist das Fundament, ohne welches keine großen Taten, sogenannte, überhaupt möglich sind. Maria war zu großen Taten in der Karwoche nur fähig, weil sie vorher in Stille und Geborgenheit mit Gott geredet hatte. Und so wollen auch wir vielleicht versuchen, aus diesen Überlegungen unsere Lehren zu ziehen, damit auch in unserem Leben eben dieses Ideal der Mutter Gottes, vielleicht hilft es uns in der einen oder anderen Situation, uns korrekter zu verhalten, nicht gespielte Frömmigkeit an den Tag legen, versuchen, alle Versuchungen abzuwehren und zu sagen, rein sein, rein vor Gott, eine grundehrliche Haut haben. Nicht wie Eva, nicht wie Adam, wie wir gesehen haben, diese reine Grundart nicht hatten, sondern versucht haben zu manipulieren, zu spielen, sich besser in Szene zu setzen. Hast was Gutes getan, wirst gelobt, gib Gott die Ehre. Hast was falsch getan, Schlechtes getan, wirst getadelt, erwecke ehrliche Reue und sag, ja, ich habe Mist gebaut, verzeiht mir. Und nur so kommen wir weiter. Nur so können wir den nächsten Schritt zum Heiligwerden auch in unserem Leben tun und dann eben auch die Freuden erfahren, die die Mutter Gottes erfahren hat. Wir haben ja heute im Evangelium gehört, hochpreist meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat in Gnaden geschaut auf seine niedrige Macht. Großes hat er mir getan, der Allmächtige, und sein Name ist heilig. Und sein Erbarmen wird von Geschlecht zu Geschlecht für alle, die ihn fürchten. Wenn wir es hinkriegen, ein bisschen im Geiste der Mutter Gottes diese wunderbaren Worte, diesen Hymnus, den Lobpreis Gottes zu sprechen, dann haben wir vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne getan. Und möge uns die Mutter Gottes immer mit ihrem Beispiel zur Seite stehen und mit ihrer Fürbitte. Und wir wenden uns ja zum Zweck ihrer Fürbitte an Sie. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.